Prophetisch reden. Ich weiß, dass das Thema bei manchen von euch Skepsis auslöst und ihr euch sagt, oh, ist das nicht was Gefährliches? Gibt es denn prophetische Rede überhaupt noch heute? Andere sagen, endlich ist das Thema mal auch thematisiert im Gottesdienst. Sind also ganz unterschiedliche Vorstellungen, Erwartungen, vielleicht auch Erfahrungen unter uns jetzt da. Und ich will deswegen auf alle diese Punkte eingehen, auch auf die Frage, ist denn wirklich die prophetische Rede eine Gabe, die es heute noch gibt? Ich möchte euch einladen, wirklich mal ganz offen zu sein und ganz ohne Vorbehalte mal eigentlich auf das zu hören, was Gottes Wort uns sagt. Prophetisch reden. Ich habe das unterteilt in 4 Punkte heute. Könnt ihr das verkraften? 4 Punkte. Erster Punkt, wir schauen uns an, was war eigentlich Prophetie im Alten Testament? Denn da werden ja die Grundsteine gelegt für prophetische Rede, dass wir es verstehen können. Wie haben die alten Propheten gehandelt und wie und wo? Dann wollen wir die Frage uns ansehen, gibt es denn Prophetie heute noch? Als drittes wollen wir uns ansehen, was für Anweisungen hat Paulus uns gegeben für die prophetische Rede? Das ist im 1. Korinther 14 der Haupttext. Und als viertes werden wir uns ansehen, dass es natürlich auch die Gefahr hat, mit dieser Begabung Missbrauch zu betreiben. Und dafür gibt es einige Richtlinien, die uns helfen können, damit umzugehen. Ich habe euch auch noch ein Blatt parat gelegt, auch am Infostand, so ein kleines Blatt. Das sind die Richtlinien von der FEG Schweiz drauf, einige Anregungen zu der prophetischen Begabung. Wer sagt, ich will noch mehr wissen, was der Bund FEG denkt, nehmt euch das am Ausgang mit. Nach der Predigt werden wir einen Teil haben, wo wir Gott anbeten. Und da werden wir mal hören, ob Leute von uns diese Begabung haben und ob sie etwas von Gott gezeigt bekommen haben oder ein Wort geschenkt bekommen haben. Ihr werdet die Möglichkeit haben, das auch mal auszusprechen, dass wir es hören können. Wollen wir die Bühne freigeben für das? Ich sage dann noch etwas dazu. Das war die Vorrede. Seid ihr wach? Zu skeptisch? Ja? Nein, seid parat. Also kommt, wir gehen zum Punkt 1. Wir sehen uns an die Wurzeln der Prophetie im Alten Testament. Da will ich nicht zu viel drüber sagen. Ihr habt alle schon, die meisten von euch, Bibel gelesen, das Alte Testament gelesen, Propheten gelesen. Es fällt auf, die meisten Propheten waren Männer. Es gibt auch Frauen wie die Hulda, die Miriam, die Deborah. Und im Hebräischen heißt das Wort für Prophet eigentlich Nabi. Das heißt der Sprecher. Oder es gibt ein zweites hebräisches Wort, das heißt Roeh. Das ist der Seher und das deutet schon darauf hin, in welcher Art und Weise die Propheten Gottes Reden erfahren haben. Sie haben oft Bilder gesehen. Sie haben gesehen, was Gott ihnen zeigt. Sie haben Visionen gesehen von Gott und haben sie weitergegeben. Es waren auch Träume dabei. 3800 Mal kommt im Alten Testament die wörtliche Rede vor, so spricht der Herr. 3800 Mal haben Propheten wortwörtlich die Rede von Gott weitergegeben. Der zentrale Punkt in der alttestamentlichen Prophetie ist bei allen Propheten der Hinweis auf die messianische Zeit, auf den Messias, auf Jesus Christus, den Erretter und den Erlöser. Und dieser Christuszentriertheit sind übrigens alle Propheten total eins. Alle weisen auf Christus hin und auf die messianische Zeit mit ihm. Im Neuen Testament wird ja Jesus dann auch als der Prophet, als der größte Prophet vorgestellt. Deswegen müssen sich eigentlich alle Propheten und alle Prophetien auch an dem größten Prophet, an Jesus Christus, messen lassen. Da stellen wir schon mal 4 Sachen fest. Erstens, er ist von Gott berufen worden zum Prophetendienst, hat einen ganz klaren Auftrag von Gott. Zweitens, Gott legt ihm sein Wort in den Mund, deswegen hatten seine Worte auch diese Vollmacht, sie getroffen haben, vollmächtig. Und er redet auf Befehl und im Namen Gottes. Er hat eine ganz klare Legitimation dazu, hat nicht eigenmächtig irgendwas weitergegeben, sondern es war ganz klar von Gott. Und viertens, er verkündet Worte, die sich auch erfüllen. Also, was Jesus sagte, war wirklich wahr, weil es hat sich erfüllt. Das sind mal 4 Dinge, die wir beobachten. Was jetzt spannend ist, was haben eigentlich die Propheten verkündet? Wir denken ja immer, die haben vor allen Dingen Zukunftsschau gemacht, haben gesagt, was wird kommen? Das haben sie auch gemacht, war aber nur der kleinste Teil ihrer Prophetie. Ein sehr großer Teil ihrer Prophetie war einfach Geschichtsschreibung. Die ganzen Bücher von Josua bis 2. Könige Buch, nennt man in der hebräischen Bibel auch die vorderen Propheten, weil nämlich da Propheten die Geschichte Israels aufgeschrieben haben und sie haben aufgeschrieben, wie sie im Licht Gottes bewertet wird. Also haben nicht nur aufgeschrieben, das und das ist geschehen, sondern es stehen da noch Urteile dahinter, dieser König tat, was dem Herrn missfiel oder was ihm gefiel. Sie haben also aus der Perspektive Gottes Geschichte geschrieben und auch beurteilt. Geschichtsschreibung von diesen Propheten war immer lebendige Heilsgeschichte. Und wenn man das liest, merkt man, man ist selber direkt mit hineingenommen und wird persönlich angesprochen. Das ist prophetische Rede im Alten Testament, die bis heute wirkt. Also Geschichtsschreibung, ein großer Teil der prophetischen Botschaft. Das zweite ist wirklich Zukunftsschau, aber es war ein kleiner Teil. Sie haben solche Sachen vorausgesehen, wie das Exil in Babylon als Strafe Gottes und andere Dinge, dass der Messias kommt. Aber es ist nur ein kleiner Teil, dass sie die Zukunft voraussehen. Der weitaus größte Teil ihrer Botschaft war die Beobachtung des Zeitgeschehens. Propheten waren so etwas wie das Gewissen des Volkes Israel. Und sie haben beobachtet, was im Volk läuft. Und Gott hat ihnen wie die Perspektive aus dem Himmel geschenkt. So sieht das Gott. Es gibt solche Formulierungen wie, sagt, ihr denkt, es ist alles in Butter, es läuft alles glatt, ihr feiert Gottesdienste, singt klasse Lieder. Aber der Herr sagt, es ist nichts dahinter. Ihr seid mit dem Herzen weit weg von Gott. Gott sieht, was dahinter ist. Also oft wird einfach das soziale, religiöse, politische Leben im Volk Israel von Gott betrachtet und beurteilt. Und zentraler Punkt dabei ist oft, dass Gott das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben, neben mir ein Stück weit, ihn als Spiegel vorhält. Ihr seid weit weg. Eigentlich sollte ich an Nummer 1 stehen. Also Geschichtsschreibung, Zukunftsschau, Beobachtung des Zeitgeschehens, das war die Botschaft der Propheten im Alten Testament. Damit haben wir Punkt 1, weil es schon ganz schnell betrachtet. Man müsste hier wahrscheinlich 3 Abende drüber machen. Ich habe es jetzt mal einfach ganz kurz gebracht. Die spannende Frage ist, gibt es jetzt Prophetie heute noch? Ich möchte euch 1. Korinther 13 einige Verse vorlesen. Ich habe es auch mal euch abgeschrieben, wenn ihr keine Bibel dabei habt. Da sagt Paulus Folgendes. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Aufgrund dieser Stelle, weil das aufhören wird mit der prophetischen Rede, haben einige Ausleger gesagt, ja, prophetische Auslegung, prophetische Rede gibt es heute nicht mehr, denn hier im Korintherbrief steht ja, dass sie aufhören wird und sie sagen, sie hat da aufgehört in dem Moment, als der biblische Kanon fertiggestellt war. Ich will jetzt gerade noch was dazu sagen, lese aber erstmal den Text noch weiter. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist, dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Also die Ausleger, die sagen, es gibt keine prophetische Rede mehr, die sagen, das Vollkommene, das kommen soll, wie es Paulus hier sagt, das ist, wenn der biblische Kanon, wenn die Bibel fertig geschrieben ist, dann ist das vollkommen, dann hat Gott vollkommen geredet, dann hat er alle seine Vorstellungen und seine Botschaften uns schwarz und weiß in die Hand gegeben. Wir haben alles praktisch schriftlich vor uns, es braucht eigentlich dann keine Propheten mehr, denn alles Heilsnotwendige ist ja mitgeteilt, ist ja gesagt. Es braucht also keinen Propheten, keinen Mund Gottes mehr, so sagen sie. Wenn wir jetzt aber diesen Text weiterlesen, 1. Korinther 13, dann steht ja hier noch Folgendes. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und hier beschreibt Paulus selber, was er mit dem Vollkommenen meint, das noch kommen wird. Er meint eben diesen Moment, wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden in seiner ewigen Herrlichkeit. Wenn Gott diese Zeitgeschichte vollendet und die Ewigkeit beginnt. Wenn er das vollenden wird, was er begonnen hat, dass wir dann wirklich in der ewigen Herrlichkeit bei ihm sind. Das Ende dieser Weltzeit ist vorbei. Jetzt beginnt die ewige Herrlichkeit. Dann braucht es keine prophetische Rede mehr. Dann sehen wir ganz klar, wie Gott das sieht und wer er ist. Versteht ihr? Dann sind wir bei ihm. Außerdem müsste man noch fragen, warum sollte nur das prophetische Reden aufhören, nicht auch die Gabe der Erkenntnis? Da sagen die Ausleger ganz selbstverständlich, natürlich, die Gabe der Erkenntnis gibt es nach wie vor, ist da nicht ganz schlüssig. Also als Fazit zu dieser Frage, die Gabe der Prophetie gibt es selbstverständlich auch heute noch. Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes, die er uns schenkt. Im 1. Korinther 12 sind ja alle Gaben beschrieben. Sie ist wichtig zum Bau der Gemeinde. Dafür hat ja Gott auch alle Gaben gegeben und uns geschenkt. Und in unserer Gemeinde gilt es, diese Gaben wieder neu zu entdecken und auch zu fördern und zu gebrauchen. Und an manchen Gaben sind wir etwas unterbelichtet, deswegen ist es wichtig, dass wir heute auch darüber nachdenken. Jetzt sind wir schon beim Punkt 3. Genial, hä? Paulus gibt jetzt ganz konkrete Anweisungen, vor allen Dingen im 1. Korinther 14, das ist so der zentrale Text. Wie soll eine Gemeinde diese prophetische Begabung einsetzen und wie soll sie zum Nutzen aller wirklich auch dienen? Jetzt wird es ganz spannend, seid ihr bereit? Bruno, du bist ganz wach, das ist schön, wenn du vor mir sitzt, so jemand, der wach zuhört, das ist genial. So. Guck mal, ich lese euch mal 1. Korinther 14, ersten Vers vor. Das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Er schließt jetzt hier an das Kapitel 13 an. Das ist das Hohelied der Liebe, wo Paulus ausdrückt, hey Freunde, ohne die Liebe ist alles nichts. Die größten geistlichen Begabungen und Geistesgabungen und Fähigkeiten und euer Mut ist alles für die Katze, wenn ihr es ohne Liebe macht. Das ist das Vorzeichen. Also in der Liebe soll alles geschehen, auch wenn prophetische Begabungen eingesetzt werden. Die Liebe also zuerst. Dann sagt er weiter, bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Er hebt es hier hervor. Er sagt also, diese Begabung des prophetischen Redens ist von Gott geschenkt. Ihr sollt euch darum bemühen. Im 1. Korinther 12 haben wir gelesen, dass Gottes Geist diese Begabung schenkt, wie alle anderen Begabungen auch. Und zwar gibt es dann das Prinzip, dass Gott Begabung schenkt, aber nicht jeder von uns hat jede Begabung, weil das ist ein Ergänzungsprinzip, wir sollen uns damit ergänzen. Und ein zweites Prinzip, dass jede Begabung wirklich zum Nutzen der Gemeinschaft eingesetzt werden soll, sollen andere etwas davon haben, dass du von Gott begabt und beschenkt worden bist. Paulus sagt an einer anderen Stelle, ich wünschte, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Denn das hätte größten Nutzen für die Gemeinde, größeren Nutzen für die Gemeinde, als in Zungen zu reden. Es war damals in der Gemeinde in Korinth so, dass man offenbar sehr, sehr fleißig in fremden Sprachen geredet hat, auch in die Geistesgabe. Aber das prophetische Reden hat man offenbar recht vernachlässigt, hat kaum stattgefunden. Und deswegen setzt das Paulus in dem ganzen Kapitel 14 so ein Stück weit einander gegenüber, Zungengebet und prophetische Rede. Und er betont jetzt hier, liebe Freunde in Korinth, bemüht euch um diese Begabung, streckt euch danach aus. Eigentlich wäre es mein Wunsch, dass ihr das alle könntet. Er hat nicht gesagt, alle können prophetisch reden, aber sagt, eigentlich wäre das etwas, das wäre fantastisch, wenn ihr das alle könntet. Streckt euch das nach dieser Begabung aus. Also er empfiehlt diese Begabung. Ich lese weiter, nächsten Verse. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Die drei Dinge, Hilfe, Ermutigung, Trost. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Also das Zungengebet, sagt er hier als Gegensatz, das dient ja vor allen Dingen dir, deiner eigenen Auferbauung. Prophetische Rede, das hat den Vorteil, da haben alle was davon. Alle können davon profitieren und es bringt wirklich einen Nutzen für alle in dreifacher Weise. Es bringt Hilfe denen, die zuhören, es bringt Ermutigung denen, die zuhören und es bringt Trost. Das ist vielleicht schon mal eine Definition für prophetische Rede. Diese drei Dinge geschehen, wenn prophetisch geredet wird. Menschen empfangen Hilfe, Wenn man ins Neue Testament oder ins Alte Testament schaut, dann ist das tatsächlich so gewesen. Agabus hat im Neuen Testament in Apostelgeschichte eine große Hungersnot vorausgesagt, die dann auch kam. Und es war den Leuten damals eine große Hilfe, das zu wissen. Auch Josef mit seinen Träumen. Es hat Hilfe gebracht. Es hat Ermutigung gebracht als Zweites, dass die Menschen wussten, der Messias kommt, wenn das Jesaja sagt, Mensch, der Messias kommt, er wird unsere Schuld tragen. Jesaja 53. Was für eine Ermutigung. Und es bringt Trost. Es gibt sogar im Jesaja 40 ein Trostbuch. Jesaja 40, hey, tröstet mein Volk, die Gefangenschaft hat ein Ende. Sie können in die Freiheit. Also das finden wir alles in den Botschaften. Es bringt immer Hilfe, Ermutigung und Trost. Prophetisches Reden. Das ist die Definition. Ganz einfach. Das ist der Nutzen für die Gemeinde, der Nutzen für uns persönlich, wenn jemand uns mit der Gabe der Prophetie dient. Übrigens, wenn das gehandhabt wurde, damals im Neuen Testament in der Gemeinde, muss man sich das nicht so vorstellen, dass dann ständig jemand vorne auf die Bühne gekommen ist und prophetisch geredet hat für alle. Sondern sehr vieles entstand auch am Tisch im Gespräch mit dem anderen, dass jemand sagt, ich habe wie einen Eindruck für dich und das sage ich dir jetzt mal persönlich weiter. Das ist, versteht, das hat man so, Gott hat zu mir gesprochen und er möchte dich dadurch ermutigen, deswegen sage ich dir das jetzt. Es war beides möglich. Ich lese den Text weiter. Und dann stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische Botschaften. Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel weiß, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist. Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen und seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten und wird ausrufen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Das ist etwas von der Wirkung, was geschieht, wenn prophetisch geredet wird. Zuvor hatte Paulus gesagt, stellt euch vor, ihr betet im Gottesdienst alle in fremden Sprachen, in Zungen. Und es kommt jemand Fremdes rein, der vom Glauben gar keine Ahnung hat. Der denkt, ihr spinnt. Deswegen sagt der Paulus, es ist besser etwas für persönliche Auferbauung, das Zungengebet, nehmt das für euch. Obwohl es in der Gemeinde auch wohl stattfand. Er sagt, im Gegensatz dazu, prophetische Rede, wenn ihr da etwas sagt, das bringt Klarheit. Dann wird das für die Menschen etwas, wo sie plötzlich wach werden und merken, Mensch, Gott ist tatsächlich da. Der ist Realität. Der ist hier in dieser Versammlung dabei und der spricht mich persönlich an. Der sieht mich. Vor ihm bin ich plötzlich erkannt. Er sieht mich. Ich bin ein Sünder. Und ich merke das. Ich bin ein Sünder. Ich brauche die Gnade. Aber ich spüre gleichzeitig, Gott ist ein Gott voller Gnade. Er gibt mir eine Chance. Er will mir vergeben. Er will mir neues Leben schenken. Das alles spürt man dann und man hat wie die befreiende Botschaft des Evangeliums plötzlich in sich. Es wird jemand dazu kommen, dass er umkehrt zu Gott, einfach durch die prophetische Rede und dahin kommt, dass er Gott anbetet. Das ist doch genial, oder? Dass Gott unmittelbar durch eine Botschaft eines anderen Menschen so in dein Leben reinspricht, dass du einfach überwältigt bist und überzeugt bist und parat bist, umzukehren und neu anzufangen und neues Leben zu finden. Aus diesem Grund denke ich, dass die Begabung der prophetischen Rede oft auch kombiniert ist mit anderen Begabungen. Ich denke, viele Evangelisten haben diese Begabung. Der Evangelist, wo ich zum Glauben kam, der hat gepredigt und ich habe immer gedacht, woher weiß der das von mir? Ich habe, wie als wenn Gott mein Leben reinleuchtet, woher weiß der das eigentlich? Und ich habe gemerkt, ich musste nicht drüber diskutieren, ich bin ein Sünder. Und mir war klar, dass ein Gott voller Liebe und erwartet, dass ich komme und mir vergeben lasse, mich reinigen lasse. Und da hat er mich wie zu sich gezogen und ich konnte Christ werden, ich konnte neu anfangen, ich war wie befreit, mir wurde vergeben. Und ich hab erlebt, wie das ist, ein Gotteskind zu sein. Einfach, ich war so angesprochen. Wo erleben wir prophetische Rede noch? Ich habe bei der Pastorenkonferenz vor 3 Wochen, hat ein anderer Pastor erzählt von einem Gottesdienst bei ihm. Und da kam im Gottesdienst, eben auch bei der Lobpreiszeit, eine junge Frau aus der Gemeinde zu ihm und sagt, sie hätte ein prophetisches Wort, ob sie das sagen dürfte. Und hat er gesagt, ja sag mal, was willst du denn sagen? Was hat dir denn Gott aufs Herz gelegt? Ja, Gott hat mir aufs Herz gelegt, ich soll sagen, Jesus hat dich lieb. Na, da hat der Pastor gedacht, meine Güte, das ist ja jetzt so wahnsinnig neu, ist das ja auch nicht. Das hat er lange hin und her überlegt, soll ich ihr jetzt die Bühne geben? Da werden einige Leute in der Gemeinde sagen, meine Güte, was ist also ja so neu ist das auch nicht, warum lasst ihr die auf die Bühne, ist ja langweilig. Ne? Und hatte aber den Eindruck, er macht's doch. Hatte irgendwie den Eindruck, das ist jetzt wichtig. Die hat so gebrannt dafür. Und da hat er sie vorgerufen, hat sie eine lange Vorrede gemacht, es war ein bisschen nervig, sagt er. Und dann hat sie auch gesagt, und ich habe vom Gott die Botschaft heute für euch, Jesus hat dich lieb. Und dann ist sie wieder gegangen. Und da kam dann tatsächlich Kritik aus der Gemeinde, hey, Pastor, warum gibst du so einer Frau die Bühne? Ist doch, meine Güte, ist doch keine prophetische Rede, was soll das? Dann kam aber einige Wochen später ein Mann zu ihm und sagte, an diesem Sonntag habe ich Gott erlebt und ich bin Christ geworden. Ich wollte mir an dem Abend vorher das Leben nehmen. Mein Leben war dermaßen kaputt. Ich hatte gar keine Hoffnung mehr. Und ich wollte mir das Leben nehmen, aber ich konnte irgendwie nicht. Dann habe ich gesagt, Gott, ich gebe dir eine Chance. Ich habe ja gehört so im Fernsehen, es gibt übernatürliche Sachen. Ich gehe morgen irgendwo hin, wo ein Kreuz dran ist. Und dann hast du die Chance, zu mir zu reden. Und da war er zufällig eben in die Gemeinde gegangen. Die war am Weg, wo dieser Pastor und seine Gemeinde waren. Und er sitzt dort und als die Frau sagt, Jesus hat dich lieb, da ging das dem so rein, dass er gemerkt hat, es ist wahr, der liebt mich. Und hat auf der Stelle Jesus angenommen als seinen Retter, ist ein neuer Mensch geworden, geht jetzt dort in die Gemeinde, hat ein völlig neues Leben beginnen können. Dass wir mal verstehen, wie das Gott manchmal macht. Text geht noch weiter. Abvers 29, und wie steht es mit den prophetischen Reden? Von denen, die diese Gabe haben, sollen ebenfalls nur zwei oder drei das Wort ergreifen. Die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen. Und wenn, während jemand eine prophetische Botschaft verkündet, einem, der dabei sitzt und zuhört, von Gott etwas offenbart wird, soll der Redende seinen Beitrag beenden, um den Betreffenden zu Wort kommen zu lassen. Gibt eine sehr konkrete Anweisung, soll ordentlich zugehen. Zwei bis drei sollen reden, das hat er beim Zungengebet auch schon gesagt. Und es gibt offenbar eine Möglichkeit zu beurteilen. Also man hat nie einfach nur die Rede aufgenommen und alles so als wörtliche Rede von Gott genommen, sondern man hat es geprüft ein Stück weit. Ist das jetzt wirklich eine Botschaft von Gott? Sind wir jetzt damit gemeint? Man hat es geprüft und verarbeitet, in der Gemeinschaft auch. Man merkt auch, dass es wie ein dynamischer Prozess war. Wenn jemand etwas sagte, dann hatten andere in der Gemeinde die Möglichkeit, sich anzuschließen. Es ist wie, als wenn Gott sich durch seinen Geist aktiv so beteiligt und selber interveniert. Wenn eine Botschaft kommt, gibt er dem anderen eine andere Botschaft und der ergänzt das dann oder so. Irgendwie war das ein dynamischer Prozess, von Gottes Geist geleitet. Der Text geht noch weiter. Auf diese Weise hat, ohne dass mehrere gleichzeitig reden, jeder von euch die Möglichkeit, eine prophetische Botschaft weiterzugeben, sodass dann alle etwas lernen und alle ermutigt werden. Propheten stehen schließlich nicht unter dem Zwang, reden zu müssen, wenn sie eine prophetische Botschaft empfangen. Es ist noch sehr wichtig, dass er sagt, es ist nicht, dass jemand wie so einen Zwang hat, den Druck hat, er muss das jetzt sagen, so ein Prophet, der kann das wie in einer Freiheit entscheiden, ob das jetzt wirklich dran ist zu sagen. Es muss nicht alles gesagt sein, was wir an Eindrücken haben, offenbar, sondern das muss man auch prüfen, ist das jetzt wirklich für alle gedacht, ist es nur für eine Person gedacht, was mir Gott aufs Herz legt. Man ist als Prophet, als prophetisch Begabter nicht fremdgesteuert, sondern man hat es unter Kontrolle, alles soll ordentlich zugehen, denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Das sind die konkreten Anweisungen gewesen. Jetzt komme ich zur Gefahr des Missbrauchs. Ich höre schon viele sagen, ja, aber wenn man das macht, das ist doch gefährlich auch. Und das ist wahr, es ist sehr gefährlich. Wir könnten jetzt mehrere Abende machen und ich könnte euch Beispiele sagen, wie man mit prophetischer Rede auch Missbrauch getrieben hat. Es gab am Genfer See in den 70er, Anfang 80er Jahre eine Erweckungsbewegung von Jean-Michel. Der hat selber war eine sehr lebendige Community, die er geleitet hat, hat aber als Prophet sehr autoritär seine Mitarbeiter geleitet. Die Kommunität lebte vom Verkauf von Schmuckgegenständen, davon haben sie sich finanziert. Ich habe dann ein Ehepaar seelsorgerlich betreut, nachdem diese Gruppe auseinandergebrochen war. Denn dieser Leiter hat sein, die Mitarbeiter mussten ihn fragen, ob sie Kinder dürfen haben können als Ehepaar. Da hat er als Prophet den Herrn gefragt und hat dann gesagt, nein, ihr dürft noch keine Kinder haben. Und sie haben dann später herausgefunden, sie waren natürlich die besten Verkäufer. Deswegen wollte er sie natürlich nicht durch eine Schwangerschaft jetzt verlieren. Das war der Hammer. So kann man Leute bis ins persönliche Reich rein manipulieren, vor allen Dingen in Gruppierungen, die sehr autoritär geführt werden. Ich bin vorsichtig, wenn sich Menschen zu schnell als Propheten ausgeben und es schwingt in der Persönlichkeit etwas sehr Autoritäres mit, dann Vorsicht. Ich als Pastor habe natürlich eine enorme Macht. Ich könnte jetzt, wenn ich spüre, oh, im Zeppelin werden Mitarbeiter gebraucht, wer noch gerade Mitarbeiter gebraucht, dann könnte ich natürlich jetzt vollmächtig auf dich zugesagen, der Herr hat mir gesagt, du solltest in den Propeller gehen. Ich habe einen ganz festen Eindruck, dass du zum Propeller als Mitarbeiterin, Gott hat dich begabt, das ist dein Ding. Also wenn es mir Gott wirklich gesagt hätte, wär's, könnte ich das schon sagen. Aber Vorsicht, man kann schnell mal etwas gebrauchen, einfach aus der Not heraus, weil ich jetzt denke, es muss doch ein Loch gestopft werden. Gell? Also da dürfte auch kritisch mir gegenüber sein. Also es gibt viele Möglichkeiten des Missbrauchs. Ich will vielleicht noch das Beispiel sagen. Ein anderes Ehepaar, Mitte 40, hatten von einem Propheten die Weissagung gekriegt, dass sie Kinder kriegen werden. Und es kamen keine Kinder. Und sie sind fast an ihrem Glauben dran zerbrochen, weil eben keine Kinder kamen. Es war ein falscher Prophet, es trat nicht ein, was er gesagt hatte. Nur, es gibt, da könnte man jetzt weiterfahren, deswegen, wo Prophetie geübt wird, braucht es mündige Christen, die sich selbst ein Urteil bilden können. Und immer dort, wo autoritäre Strukturen sind, ist Vorsicht geboten. Also das will ich euch mal mitgeben. Aber wollen es da nicht abschrecken lassen, Gott hat diese Begabung gegeben und er gibt uns das Tool des Prüfens. Ich habe euch mal aus dem 1. Thessalonicher 5 noch einen Text mitgebracht, wo Paulus uns eine Richtlinie gibt, wie wir prüfen können. Er schreibt, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles, was gut ist, das nehmt an, aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein. In welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Das Kriterium, ist es gut, ist es böse? Die Frage, ist es hilfreich, ist es Ermutigung, ist es wirklich Trost? Oder ist es böse? Wobei böse müssen wir nicht unbedingt sagen, dass es etwas Teuflisches ist, was er sagt, sondern manchmal ist es einfach nur allzu menschlich und das ist manchmal auch sehr böse. Ne? Allzu menschlich, manchmal. Deshalb prüfen immer und überall. Ich gebe euch jetzt mal relativ zackig noch ein paar Prüfkriterien mit, die stehen auch auf eurem Gottesdienstzettel, dass ihr es nicht vergesst. Man kann fragen, entspricht diese Botschaft des Propheten auch der Botschaft von Jesus Christus? Ein sehr wichtiges Prüfungskriterium. Im 1. Johannesbrief zum Beispiel entlarvt Johannes die falschen Propheten, die damals behaupteten, Jesus sei nicht wirklich am Kreuz gestorben, haben damit die Botschaft des Kreuzes, der Rettung praktisch abgeschwächt. Er sagt, das sind falsche Propheten, das ist nicht wahr. Also entspricht es der Botschaft von Jesus Christus. Zweites Kriterium, entspricht die Prophetie der Botschaft auch der Propheten, deren Hauptinhalt war es ja wirklich, die Menschen zum Herzen Gottes zurückzuführen, auch oft zur Umkehr einzuladen. Ist die Botschaft, die wir heute hören vom Propheten, auch in diese Richtung? Ich habe euch mal noch ein Zitat mitgebracht aus dem Buch »So spricht der Herr« von John Bevere. Der ist einer, der in der charismatischen Szene aktiv ist, wo prophetische Rede sehr, sehr ausführlich ausgeübt wird. Und selbstkritisch schreibt er Folgendes dazu. Es scheint so, als läge der Schwerpunkt der prophetischen Dienste in unseren Tagen auf Nebensächlichkeiten, nämlich persönliche Prophetien auszusprechen und die Zukunft vorauszusagen. Und es gibt nur sehr vereinzelte Ereignisse in unseren prophetischen Konferenzen und Zusammenkünften, die auch nur entfernt der Art der Prophetie entsprechen, die Jesus und Johannes der Täufer gepflegt haben. Könnte es sein, dass wir eine andere Art der Prophetie anstreben? Sind wir wie die Propheten in den Tagen Jeremias und Hesekiels geworden, die Friede und Wohlstand gepredigt haben, obwohl Gottes Anliegen darin bestand, sein Volk zurück zu seinem Herzen zu rufen? Drittes Kriterium zum Prüfen: entspricht die Prophetie mehrheitlich eigenen Wünschen? So wie wir es gerade gehört haben, dass man den Leuten nach dem Munde redet, das, was sie sich wünschen, ihnen sagen, ja, es wird gut. Kann man ja ganz schnell machen. Sondern man sollte auch wirklich hören, manchmal sagt ja Gott wirklich im Prophet auch etwas, was uns herausfordert, eben gerade auch etwas, was uns korrigieren möchte, helfen möchte. Viertes Kriterium: entspricht die Prophetie der Wirklichkeit? Das ist das einfachste Kriterium. Sagt, trifft das denn auch ein? An dieser Stelle wünschte ich mir manchmal von Propheten, von denen wir viele Bücher auch schon in den Händen hatten, die Dinge prophezeit haben, die aber nie eingetroffen sind. Ich habe selten von ihnen ein Wort der Entschuldigung oder der Buße gehört. Das ist eigentlich schade, gell? Dadurch hat natürlich auch die Gabe der Prophetie etwas gelitten. Trifft es ein? Und das fünfte: entspricht die Lebensweise des Propheten auch dem Willen Gottes? Ist auch wichtig. Hä? Ist der, der das sagt, auch authentisch? Ist das jemand, der in der Beziehung mit Gott steht? Jesus hat es mal selber so gesagt, Matthäus 7, viele werden an jenen Tagen zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet? Und Jesus sagt zu ihnen, ich habe euch nie gekannt. Und das heißt übersetzt so viel wie, ihr hattet gar keine Beziehung zu mir. Ihr habt da prophetisch geredet, aber ich habe euch gar nichts gesagt. Ja? Die Beziehung zu mir, das ist gar keine Liebesbeziehung gewesen. Das habt ihr irgendwas gemacht, aber ihr hattet nichts mit mir zu tun. Wir hatten gar keine Gemeinschaft, du und ich. Ich lande jetzt. Schlussfolgerung, meine persönliche Sicht. Obwohl die Gabe der Prophetie doch deutlich von anderen Gaben unterschieden wird, scheint es mir doch so, dass diese Gabe auch in Kombination mit vielen anderen Begabungen, die Gott schenkt, auftritt. Als zum Beispiel in der Gabe der Verkündigung, wie ich schon gesagt habe, auch mit der Gabe der Leitung, dass wenn Leiter nach dem rechten Willen fragen und Gottes Sicht wissen wollen für ihre Gemeinde, dass sie leiten können, dass sie fragen, und Herr, was ist denn jetzt deine Sicht? Das fragen wir als Leiter der FEG zwischendurch immer wieder bei den Sitzungen, sagen, jetzt sind wir mal still und fragen Gott, wie er das sieht, dass er prophetisch zu uns redet. Wir brauchen es auch in der Seelsorge, dass wir im Gespräch mit Menschen plötzlich einen Einblick bekommen, was fehlt denn da jetzt wirklich? Wo liegt jetzt der Hase im Pfeffer? Das kann man oft gar nicht vorbereiten im Gespräch, sondern da muss uns Gottesgeist leiten. Und ich erlebe, dass ich plötzlich in dem Gespräch den Eindruck habe, das sagst du ihm jetzt. Und er sagt, genau das war das Wort, was mir geholfen hat. Prophetische Rede auch in der Seelsorge. Ich bin überzeugt, dass eigentlich jeder von uns potenziell die Gabe des prophetischen Redens hat. In dieser Weise, hier und da punktuell das richtige Wort zur richtigen Zeit zu haben. Aber so wie es das Neue Testament uns auch sagt, gibt es Einzelne unter uns, die haben es in besonderer Weise, diese Begabung als ihre absolute Stärke und Geistesgabe von Gott erhalten. Prophetisches Reden setzt aber immer ein Leben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus voraus. Es setzt Abhängigkeit von ihm voraus und es braucht Zeiten der Stille und des Hörens, damit er überhaupt zu uns reden kann. Das ist vielleicht ein Haupthinderungsgrund, warum wir relativ wenig hören, weil ganz andere Stimmen in dieser Zeit uns zudröhnen, uns vollmüllen und Gottes Stimme kaum noch hörbar ist. Es braucht Zeiten der Stille und des Hörens vor Gott, damit uns Gott seine Sicht offenbaren kann. Ja, wir werden jetzt eine Zeit der Anbetung haben. Und vielleicht bist du heute Morgen hergekommen und du hattest irgendwie etwas, wo du sagst, da habe ich wie ein Wort bekommen oder wie ein Bild bekommen, vielleicht auch einfach ein ermutigendes Bibelwort, was du heute Morgen noch gelesen hast oder gestern Abend, wo du sagst, das ist eigentlich etwas, das möchte ich ihm oder ihr mal sagen. Dann mache ich euch Mut, dann hat euch Gott etwas aufs Herz gelegt, dann geht nach dem Gottesdienst zu ihm oder zu ihr hin oder zu dem Ehepaar und sagt, du, ich habe den Eindruck, das soll ich euch jetzt mal sagen. Etwas Ermutigendes, Tröstendes, etwas Auferbauendes, was wirklich hilft. Habt Mut, euch solche Sachen zu sagen. Manchmal sind es Eindrücke, die Gott uns schenkt und wir geben sie nicht weiter. Aber Gott möchte uns prophetische Dinge sagen, damit sie dem anderen helfen. Also prüft doch jetzt mal während der Lobpreiszeit, hat mir Gott etwas gegeben, womit ich andere ermutigen soll. Und ich kann euch auch sagen, wenn jemand sagt, ich habe wie ein Wort bekommen oder ein Eindruck oder ein Bild oder ein Bibelwort, wo ich meine, Das wäre auch jetzt hier im Gottesdienst wichtig, dass das alle hören. Zur Ermutigung, zum Trost, zur Hilfe. Dann kommt doch während der ersten 4 Lobpreislieder einfach hier nach vorn zu mir. Sagt mir kurz, was ihr sagen wollt. Und dann nach dem 4. Lied werden wir so einen kleinen Break machen, wo wir mal sehen wollen, hat Gott zu uns geredet? Will er uns etwas mitteilen durch Einzelne von euch? Ist das für euch okay? Habt ihr das? Könnt ihr das nachvollziehen? Wollen wir uns mal überraschen lassen, wie Gott das gedacht hat heute? Lasst uns miteinander Jesus anbeten. Während der ganzen Zeit ist natürlich auch jetzt die Möglichkeit, das Gebetsteam zu nutzen, für sich beten zu lassen. Ich lade euch ein.